herzlich willkommen beim Reflexions-Podcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zur Bewegung im Innen und Außen. Hier ist euer Host Kerstin, auch besser bekannt als Kerstins Karma auf Instagram, und ich bin Yoga-Lehrerin, Autorin und Studentin und wünsche euch super viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, wieder mit einem Interviewgast in meinem Podcast. Die liebe Sophie ist mein Gast. Schön, dass du da bist
und dir Zeit nimmst. Dank. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Ja, du bist Yoga-Lehrerin. Du hast du bietest Yoga auf Instagram an, auch online und offline. Darauf werden wir auf jeden Fall noch reingehen. Ich habe mir noch ein paar Podcast-Folgen von dir angehört, natürlich zur Vorbereitung. Und gestern habe ich eine coole angehört und die hieß "Nennt mich dick bitte". Und ja. Das erstmal, wenn man den Titel liest, dann wirft es irgendwie viele Fragen bei einem auf. Und ich würde dich einladen, dich kurz vorzustellen. Und als erste Frage, ja, wieso wünschst du dir das?
Ja, erkläre ich gerne. Kurze Vorstellung. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Sophie. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus München, bin vor kurzem nach Berlin gezogen und bin auch seit kurzem Yoga-Lehrerin. Das hat sich tatsächlich jetzt so in diesem Jahr 2020, in dem sich für viele individuell und auch kollektiv viel ändert, hat sich auch bei mir in meinem kleinen Leben viel geändert. Ich habe davor 10 Jahre lang ganz klassisch in der Corporate World gearbeitet und habe dieses Jahr beschlossen, dass ich jetzt Vollzeit Yoga-Lehrerin sein möchte und auch werde und es auch tue. Befinde mich aktuell noch in der Übergangsphase, aber in a nutshell, das ist das, was ich bin und was ich tue. Und ja, warum möchte ich, dass man mich dick nennt? Also erstmal muss man sagen, ich finde, man müsste Körper überhaupt nicht beschreiben. Also ich wüsste jetzt nicht, warum jemand anders andere Körper beurteilen wollen würde oder beschreiben wollen würde oder wie auch immer. Einfach andere Körper überhaupt so wichtig sein müssen, dass man sie überhaupt beschreibt. Aber wenn man das unbedingt tun muss, dann doch bitte so, wie sie auch sind. Und ich habe das so provokant auch ein bisschen in meiner Podcast-Folge dem Titel gegeben, weil ich weiß, dass auf dem Wort dick sehr viel, das ist sehr negativ konnotiert. Und warum? Das ist so die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Und gibt es ganz, ganz viel, da kann man ganz weit ausholen. Auf jeden Fall möchte ich so einfach diese Negativität aus diesem Wort rausholen und das einfach als Bezeichnung hernehmen, so wie es eben ist, also schlank, groß, klein, dick. Also es ist einfach eine Bezeichnung. Sie ist bei uns noch leider sehr negativ behaftet, aber das können wir vielleicht ändern. Und deswegen habe ich das so genannt. Ja.
Das ist ja auch voll empowernd, wenn man sich Begriffe wieder zurückholt und sie sich aneignet und dann irgendwie auch da wieder auch ein positives Selbstbewusstsein wieder draus ziehen kann. In welchem Yoga-Stil hast du denn deine Ausbildung gemacht und was für Yoga unterrichtest du jetzt?
Ja, also die Ausbildung war klassisches Hatha-Yoga mit Vinyasa, würde ich mal sagen, auch dazu. Und auch da, also ich mache seit 5 Jahren regelmäßig Hatha-Yoga. Die Ausbildung war Hatha-Yoga und ich unterrichte jetzt auch Hatha-Yoga, mehr oder weniger. Also manchmal habe ich auch so ein paar Yin-Yoga-Elemente mit drin, aber ich bin da sehr, ich würde mal sagen, im Hatha-Yoga unterwegs.
Ja. Und würdest du dein Yoga als Yoga für alle bezeichnen? Es gibt ja auch andere Begriffe wie Body Positive Yoga oder womit kannst du dich da so identifizieren?
Ich kann es bezeichnen, wie ich möchte. Es hilft halt nichts, wenn es nicht alle erreicht. Also wenn ich jetzt hinschreibe, Yoga ist for everybody, aber es erreicht nicht alle, dann habe ich irgendwie gefailed. Deswegen, ich hoffe, dass sich jede und jeder dadurch angesprochen fühlt, wenn ich das so betitle oder bezeichne, aber es steckt natürlich viel mehr dahinter. Also Yoga inklusiv zu machen, ist mehr als nur zu sagen, ja, ich mache jetzt Yoga Body Positivity und for everybody. Und ja, das ist halt, da steckt mehr Arbeit dahinter, es steckt ganz viel, ja. Also man muss sich mit sehr, sehr vielen Themen sehr intensiv auseinandersetzen. Auch, man muss sich auch viel Wissen aneignen. Man muss sich seiner Position in der Gesellschaft bewusst sein. Man muss sich ganz klassisch seinen Privilegien bewusst sein. Man muss wissen, okay, ich als weiße, auch dicke, aber gut abgesehen davon, ich als weiße Frau, geboren in München, wo stehe ich? Also wenn ich mir jetzt die Welt anschaue, was sind meine Privilegien automatisch, einfach nur, weil ich zufällig in München geboren bin und weiß bin. Und das sind so Dinge, man muss sich damit, finde ich, sehr intensiv auseinandersetzen. Man muss sich damit jeden Tag aufs Neue auseinandersetzen. Das heißt nicht, ah ja, jetzt habe ich erkannt, ah ja, ich habe Privilegien. Ja, okay, dann habe ich das ja erledigt für mein Leben. Nein, so ist es nicht, sondern einfach jeden Tag aufs Neue sich wieder dessen bewusst werden und dann aus dieser Bewusstheit heraus, was ja auch Yoga ist, sich einfach bewusst zu werden und aware zu werden, wie man eben in seinem Umfeld auch, ja, wie soll man sagen, wahrgenommen wird oder behandelt wird und dann daraus eben so einen inklusiven Space zu schaffen und sich eben bewusst zu sein, dass es andere Menschen gibt, die, und wir sind alle gleich viel wert, ja, also der Wert ist, sollte eigentlich gleich sein, aber dass es andere Menschen gibt, die aufgrund anderer, ja, Gegebenheiten nicht die gleichen Voraussetzungen in dem System haben, in dem ich geboren wurde. Und sich dessen bewusst zu werden, dass es meine Aufgabe ist, den Raum für diese Menschen auch zu öffnen und inklusiv zu gestalten. Und das ist super, super schwierig. Ich möchte auch nicht sagen, dass es mir jeden Tag gelingt, aber ich versuche es. Und
Ja, darüber möchte ich auf jeden Fall mit dir noch genauer sprechen. Was waren denn so Quellen für dich oder vielleicht auch Erlebnisse, wo du dir deinen Privilegien am besten bewusst werden konntest? Hast du da, gibt es da Bücher oder so? Oder
also
natürlich
so
ein
aus dem,
wahnsinnig vielschichtiger Prozess, aber.
genau, du sagst es. Also es ist ein sehr, sehr vielschichtiger Prozess. Es ist auch ein sehr langer Prozess. Was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, da habe ich auch erst gestern mit meinem Freund drüber gesprochen, witzig, dass du es sagst, ist Reisen. Und alleine Reisen, das habe ich lange, lange Zeit, also überhaupt der Fakt, dass man reisen kann, habe ich lange Zeit als selbstverständlich hingenommen, als gegeben. Ja, das ist halt so. Ich bin 22, natürlich bereise ich die komplette Welt. Ja, das habe ich so total als selbstverständlich hingenommen, bis mir auch vor ein paar Jahren mal aufgefallen ist, nicht jeder Mensch auf dieser Welt kann einfach reisen. Ja, also dieses, und das klingt krass, wenn man sich das dann einfach mal so, ja, vor Augen hält. Aber gut, abgesehen davon hat mir das Reisen auch sehr viel geholfen, dass ich in andere Länder fliegen konnte, andere Kulturen entdecken konnte, sei es jetzt Asien oder Afrika oder Australien oder Amerika, was auch immer. Man kommt da sehr schnell, wenn man außerhalb von Europa ist, finde ich, also auch innerhalb, aber außerhalb finde ich es nochmal sehr viel deutlicher, wird einem, ja, man, wie soll man sagen, die weiße Hautfarbe spielt auf einmal eine Rolle. Und ja, das zum Beispiel, ich war in Malaysia. Malaysia ist ja ein relativ, ich würde mal sagen, gemischtes Land. Einige Chinesen, einige Inder, Malaien, aber sehr, sehr, sehr gemischt und mit vielen unterschiedlichen Tönen von Hautfarben, also ganz, ganz unterschiedlich. Und da ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich an der Kasse stand und in der Schlange stand und das war eine riesenlange Schlange. Und der Kassierer hat mich dann ganz hinten, also ich stand ganz am Ende von der Schlange, hat mich dann vorgewunken, dass ich doch zuerst zahlen soll. Ja, also so richtig dieses, ja, da hinten, weiße Frau, komm vor, du darfst zuerst zahlen. Also das hat man auch wirklich gemerkt, dass es da um die Hautfarbe ging. Und das sind so Sachen, die passieren dir im Lidl nicht in Deutschland, dass einer sagt, jetzt komm mal vor, zahl mal, weil, ja, weil es eine andere Masse ist, die da auch vorhanden ist oder ja, Menschen. Und ja, das sind so die kleinen Dinge, die sehr geholfen haben. Also Literatur hier und da, ja, bestimmt müsste ich mal überlegen, vielleicht so genauer, was da vielleicht dazu beigetragen hat. Aber bei mir tatsächlich Reisen und mit allen Menschen der Welt mich zu unterhalten. Das ist eigentlich so das, was es bei mir ausgemacht hat, ja.
Wie hast du, du machst seit 5 Jahren Yoga, wie hast du in diesen 5 Jahren die Yoga-Szene wahrgenommen in Bezug auf Inklusivität bis jetzt? Wie hast du dich aufgenommen gefühlt? Wie, ja, war Diversität dort, wo du Yoga praktiziert hast?
Ich hatte tatsächlich Glück und das war, glaube ich, wirklich Glück, dass ich eine sehr gute Yogalehrerin hatte, die sich, glaube ich, nicht dessen bewusst war, dass sie einen Safe Space für mich als dicke Frau sozusagen geschaffen hat. Das hat sie einfach automatisch, glaube ich, auch gemacht, weil sie auch einfach so ein Mensch ist, der ist es wurscht, ob du jetzt dick oder dünn bist, mach Yoga. So war die drauf. Also es war eher Zufall. Abgesehen davon habe ich natürlich auch viele andere Studios oder Klassen ausprobiert. Und also ich würde jetzt mal sagen, 90% davon waren sehr, nee, muss ich nicht nochmal hingehen oder nee, habe ich mich nicht wohlgefühlt oder nimmt die Lehrerin mich ernst? Also es ist sehr. Hab's nicht wirklich als willkommend empfunden.
Ja, das kann ich auf jeden Fall ja auch jetzt nicht nur be in Bezug auf Körper, sondern eben auch auf ja, Hautfarben und ja, irgendwie ist es von, wenn man sich halt mal intensiver auch mit der Yoga-Philosophie auseinandersetzt, ja so absurd. Und vielleicht unseren Zuhörern, die sich vielleicht damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, vielleicht kannst du für dich nochmal zusammenfassen, wieso sich eben Diversität, Inklusivität aus der Yoga-Philosophie halt sozusagen ableitet.
Naja, ich denke mal, oder so wie ich es gelernt habe, war das auch ursprünglich für jeden Menschen gedacht. Also ganz, ganz ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich, so wie ich das gelernt habe, ging es ja rein um Meditation. Also, dass man wirklich einfach, ich sage jetzt mal plump, da sitzt und meditiert, bis man dann irgendwann gemerkt hat, die Menschen werden unruhig, die können nicht so lange da sitzen, jetzt müssen wir irgendwie Asanas einbauen, also Haltungen, damit der Körper auch was zu tun hat. So ganz simpel runtergebrochen. Und ich denke dann mal, wenn sich dann so eine Philosophie auf verschiedenen Kontinenten verbreitet, dann macht sich jeder Kontinent da auch so ein bisschen das draus, was eben gerade irgendwie vielleicht zum Zeitgeist passt oder was vielleicht auch gerade zu den Menschen passt, die das jetzt für sich entdeckt haben. Und ich glaube, dass ja, der europäische, wie soll man sagen, dass Europäer, die jetzt ursprünglich mit Yoga vielleicht da in Kontakt gekommen sind, auch nicht alle, aber ich glaube, dass sich das eben dann dadurch, dass man sich da ja, vielleicht auch nicht komplett mit der Philosophie auseinandergesetzt hat oder sich auch nur das rausgezogen hat, was eben gerade für einen passt, und dann eben daraus das so whitewashed hat, wie man das so schön sagt, und da eben was komplett, eigentlich komplett anderes draus gemacht hat oder mehr oder weniger was anderes. Und was wir jetzt sehen, also. Wenn ich jetzt jemand bin, der neu mit Yoga anfangen möchte und ich bin auf Social Media unterwegs, dann schaue ich bei Instagram. Was sehe ich bei Instagram? Ich sehe schlanke, weiße Menschen, die ganz herausfordernde Haltungen auf Instagram inszenieren. Und dann denke ich natürlich, ah ja, ah okay, ja, das ist Yoga. Nee, das, ja, das schaffe ich ja nie und ich muss flexibel sein und das kann ich ja nie. Und dann muss ich außerdem schlank sein und noch die neuesten Klamotten tragen von irgendeiner Sportfirma, die irgendwie ja, auch nicht inklusiv unterwegs ist. Und das ist das, was dann am Ende eigentlich von dieser ultimativ ja, weitfassenden, wirklich wunderbaren und sehr allumfassenden Philosophie dann im Endeffekt übrig bleibt, wie stille Post eigentlich, dass am Ende irgendein Schmarrn übrig bleibt. Und das ist das, was man eigentlich jetzt, was ich finde, was sehr vorherrschend wird. Das wird sehr als Lifestyle auch propagiert und auch sehr, ja, sehr exklusiv auch behandelt. Also ja, man muss eigentlich Geld haben, um Yoga zu machen, ja, auch was. Man muss eigentlich auch so ein gewisses, ja, healthy Lifestyle und ich muss auch irgendwie, ja, ich brauche irgendwie jetzt einen hellen Raum und irgendwie ganz viel, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht ehrlich gesagt so 100% in Worte fassen, aber es ist alles andere als inklusiv. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Ja.
Ja, ich finde, Yoga ist ja auch ein Lebensstil sozusagen, dass man es halt nicht nur auf der Matte praktiziert, sondern die Philosophie ja auch mit in den Alltag nimmt. Aber da wurde auf jeden Fall, so sehe ich das auch, irgendwie was ziemlich Absurdes draus. Und es ist natürlich auch irgendwie schwierig, trotzdem, obwohl man sich dieser Sache bewusst ist, ja immer noch Social Media zu nutzen, um ja eben ja Yoga eben auch zu verbreiten und eben auch, man ist ja auch ein Business, man will ja auch Kunden gewinnen. Also das ist halt auch irgendwie so ein, ja, irgendwie so eine Gratwanderung.
Ich finde ja und nein. Also ich finde, man darf dann einfach, man muss halt überlegen, okay, wo ist da meine Grenze? Also mache ich jetzt will ich Geld machen oder will ich es gescheit machen? So, das ist so das. Und ich glaube, wenn man sagt, ja, okay, es ist vielleicht härter am Anfang und vielleicht ist es dann einfach auch langweilig für Zuschauer oder für Follower, wenn ich jetzt nicht schöne Asanas, also Haltungen in meinem Feed poste und dann auf irgendwelche ja, philosophischen Fakten darauf eingehe oder was auch immer oder irgendwie theoretisches Wissen auch mitliefern will. Ja, vielleicht natürlich. Natürlich wächst mein Account, wenn ich es so sehe, viel langsamer. Und Bilder, wo ich halb nackt irgendeine Yoga-Haltung mache, natürlich ziehen die mehr als irgendein theoretisches Wissen. Aber dann muss ich halt sagen, okay, was will ich denn? Was möchte ich jetzt quasi in diesem System weiter dazu beitragen, dass man denkt, okay, Yoga ist einfach nur Asana und Haltungen, also ne, Haltungen sind Asanas, oder möchte ich das allumfassender gestalten? Und ich glaube, die Menschen, die dann dafür offen sind, bleiben dann erstens auch da bei dem Account und zweitens denke ich, dass es auch viele gibt, die vielleicht auch noch sowas suchen, die sagen, ja, gibt es da noch mehr? Also, weißt du, ich meine, also ich glaube, das muss man sich überlegen und das. Ja, ist halt dann die Frage, wie man es gestalten möchte.
Ja, vielleicht steckt da auch so ein bisschen dahinter, dass man immer noch irgendwie denkt oder lange gelernt hat, dass man nicht mit Persönlichkeit verkauft, sondern irgendwie mit 0815 Dingen oder halt Leute nicht damit erreicht, sondern es zeigt sich ja immer mehr, dass die Tiefe und wenn es dir entspricht, über Philosophie zu reden und so, dann wirst du damit ja immer noch mehr Leute erreichen, als wenn du jetzt einfach sagst, hallo, das ist der Hund. Also so, ja. Also Tiefe ja, bringt dann ja auch ganze Communities zusammen, wie von einem Podcast oder eben auf einem Account und auch offline auf jeden Fall. Da geht es ja auch um die Tiefe und nicht ja, um Bild X oder Bild Y.
Ja, ich glaube, dass authentisch sein generell nicht schaden kann. Also egal ob jetzt online oder offline. Und das ist, glaube ich, auch was, was der Welt sehr, sehr fehlt. Und zwar einfach, ja, authentische Menschen. Und wenn dein Authentizitismus, ich hoffe, das ist das Substantiv dazu, wenn der dazu führt, dass du ja, viele Follower auf Social Media hast, schön. Wenn er dazu führt, dass du eine kleine Community hast, schön. Also, aber ich glaube, ne, darum geht es im Endeffekt. Wie ehrlich bist du? Wie verletzlich zeigst du dich? Oder beziehungsweise kannst du dich auch so ein bisschen verletzlich zeigen? Es muss ja nicht auf Social Media sein, aber auch gegenüber vielleicht Freunden oder in einer Beziehung. Also was auch immer. Einfach dieses, hey, wir sind alle Menschen, wir haben alle keinen Plan. Wir sind alle auf dem Weg und wir versuchen alle unser Bestes und schauen, dass wir irgendwie, ja, von diesem Tag, den so gut wie möglich genießen, in den nächsten Tag zu kommen und den so gut wie möglich zu genießen. Und dieses Ganze, ja, ich habe es jetzt vorher rausgefunden und ich habe den Schlüssel und ich weiß jetzt genau, wie es funktioniert und ich weiß nicht. Also ja, ich bin da sehr für Ehrlichkeit und sehr, ja, ich hab auch oft keinen Plan. Ich denke mir in meinen Yoga-Stunden auch auf, oh Sophie, was machst du hier eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Diesen Leuten willst du sagen, dass die jetzt in den Hund gehen sollen? Also weißt du, wie ich meine? Also es ist schon sehr, ja, es ist schon verrückt alles, so ein bisschen, aber ja, genau. Sorry für die Unterbrechung. Ja.
Nee, wir wollen ja ein authentisches Gespräch. Da
Genau.
gehört das ja dazu.
Genau.
Weil du gerade auch meintest, dass es ja, also wenn man ja davon ausgeht, dass wir alle gleich sind und dass man ja eben auf einer Ebene sich befindet und trotzdem unterrichtet man Yoga, wie kannst du dich dann mit dem Wort Yoga-Lehrer noch identifizieren? Oder es gibt ja auch Leute, die jetzt irgendwie sagen, du bist irgendwie Guide, Yoga-Guide, oder wie geht's dir damit?
Ja, also ich finde, Yoga-Lehrer ist ja und nein. Also ich denke schon, dass ich was lehren kann. Da denke ich schon, dass ich genug Wissen habe. Also auch sehr. Natürlich, also ich glaube, die idealste Haltung ist, dass man eigentlich nie alles weiß. Also das ist eigentlich so dieses immer schön, ja, demütig auch bleiben und zu sagen, ja, ich habe jetzt, ich meine, was macht ein Yoga-Lehrer aus? Du hast 200 Stunden, hast du intensiv dich mit Yoga auseinandergesetzt. Das ist eigentlich das, was dann, wo du dann Yoga-Lehrer bist. Und ich glaube, dass die Persönlichkeit trotzdem eine ganz, ganz große Rolle spielt, wie du als Yoga-Lehrer dann auch wahrgenommen wirst und ja, eigentlich eine super große Rolle spielt. Und ich glaube, dass du als Yoga-Lehrer dich immer weiterbilden musst, dass du auch immer, ja, dass dir auch immer bewusst sein musst, dass du trotzdem nicht viel weißt eigentlich. Also du weißt ein paar Sachen, du kannst die Gruppe auch leiten und du kannst denen bestimmt auch was beibringen. Aber wenn ich es jetzt mal auf mich beziehe, was ich im Endeffekt möchte, ich möchte den Menschen, die zu mir kommen, sei es jetzt digital oder offline, einen Raum geben, in dem sie einfach nur sein können, in dem sie einfach nur existieren können. Und dann gebe ich mit meinen, ja, Anleitungen oder mit meinen Informationen, die ich da vorne von mir abgebe, Angebote, und die Menschen dürfen dann in diesem sicheren Raum, wo sie einfach nur atmen dürfen, entscheiden, nehme ich das jetzt an, was mache ich damit, wie weit gehe ich in die Haltung rein, lasse ich das heute aus, brauche ich das vielleicht heute ein bisschen intensiver, und mit diesem Prozess, mit dem sie sich dann auseinandersetzen, da beginnt dann eigentlich für mich dieses, das ist das für mich, was ich so super, super unglaublich schön finde, wenn die Menschen dann anfangen, oder die Yoga-Schüler und Schülerinnen dann anfangen, sich mit sich selbst dann quasi auseinanderzusetzen. Dieses, was braucht mein Körper heute eigentlich? Ah, ich habe ja einen Körper. Vielleicht ist es ja gut, wenn ich ihn mal frage, was er denn heute so, ja, was denn heute so gebraucht wird. Oder ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich in die und die Haltung gehe? Also einfach dieses Auseinandersetzen zwischen dem Schüler oder der Schülerin und seiner Seele, seinem Körper, seinem Geist oder ihrem Geist, wie auch immer. Also eigentlich das. Und ich bin nur da, ich schaffe den Raum und ja, gebe Impulse eigentlich. Das ist so das, wie ich das sehe. Und ich muss sagen, es erfüllt mich persönlich sehr. Also ich bin es durch und durch, und ich könnte mir aktuell nichts anderes auf der ganzen Welt vorstellen, was ich mache. Und ich glaube, ich mache es auch ganz gut, aber ich bin auch immer sehr offen für Feedback, ich bin immer sehr offen für neue Herangehensweisen, und ich, wenn ich mal irgendwann sagen sollte, ich weiß alles, ich hab's drauf, dann könnt ihr mir alle schreiben, oder du kannst mir sagen, Sophie, jetzt drehst du durch, wie auch immer, also das ist dann gefährlich, aber ja, doch, bis dahin ist das so, wie ich die Rolle eigentlich sehe. Und wie man das dann nennt, Yoga-Lehrer oder Yoga-Guide oder was auch immer, das ist dann zweitrangig, denke ich. Oder ja, darf jeder machen, wie er möchte, sie möchte.
Ja, ja, das war eine wunderschöne Beschreibung. Wo war für dich der Punkt, wo du dich entschieden hast, jetzt die Ausbildung zu machen? Wie ging es dir dann? Weil ich finde, man weiß ja noch gar nicht, wie es ist, diesen Raum zu halten, und ob man sich selbst, seinen eigenen Ansprüchen da auch irgendwie gewachsen ist, wenn man sich entscheidet, Ausbildung ja oder nein.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also die entschieden, wie soll man sagen? Was war die Frage, ob ich mich entschieden, wann ich mich entschieden habe, die Ausbildung zu machen, oder?
Ja, wie es dir da ging, wieso du dich dann im Endeffekt dafür entschieden hast.
Wieso? Also Ich habe mich Anfang diesen Jahres, also 2020 Anfang, habe ich mich dafür entschieden, die Ausbildung zu machen. Das erste Mal den Gedanken gehabt habe ich 2017. Also das war ein Prozess von 3 Jahren. Und das hat tatsächlich mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun, warum ich es dann getan habe. 2017 war ich fast noch ein komplett anderer Mensch. Also ich habe mir nichts zugetraut. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Ich habe auch immer gedacht, ich muss die ganzen Haltungen können, um zu unterrichten. Ich habe gedacht, dass ich zu dick bin, um das zu machen. Ich habe gedacht, dass ich nicht sportlich genug bin. Also dieses ganze, ich bin nicht gut genug, das zu tun. Das war ganz lange mein Glaubenssatz. Und Anfang dieses Jahres, ich weiß nicht, hat sich einfach vieles in meinem Leben davor geändert. Und ich habe mehr zu mir gefunden. Ich habe auch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Ich habe auch mehr, ja, mich mit mir mehr auseinandergesetzt, also auch bezüglich Journaling, was du ja auch sehr intensiv, glaube ich, betreibst. Ich habe das wahnsinnig intensiv auch gemacht und ich habe einfach festgestellt, dass ich in dieser, ich sage jetzt mal, Corporate World, ich bin da wie eine, ich gehe am Anfang immer in den Job rein wie eine frische Blume, total yes, ready und ich verwelke jedes Mal. Das war so das, was wie ich mich gefühlt habe. Und dann habe ich mich oft gefragt, ja, Sophie, mein Gott, es muss doch irgendwas für dich geben, was wirklich du bist und was deinem Zweck vielleicht auch entspricht, was deinem Sinn entspricht, was deinen Stärken entspricht. Was ist es denn? Und im Endeffekt, also das sagt man jetzt in einem Satz, es war, wie gesagt, ein Prozess von 3 Jahren, habe ich dann für mich festgestellt, ja, ich glaube, das ist Yoga-Lehrerin. Also, weil bei mir ist es ganz wichtig, ich muss was tun, was mir Spaß macht. Sobald ich keinen Spaß habe, bin ich komplett raus. Und was mir dann auch aufgefallen ist, immer in der Zeit, wo ich also von Job zu Job damals gegangen bin, habe ich es so eingerichtet, dass ich immer so 3 bis 6 Monate Pause hatte und reisen konnte. Das war immer so das, ah ja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn eigentlich immer, wenn ich reisen gehe? Und was ich gemacht habe, ich bin immer ins Ausland und habe unterrichtet. Also ich war immer irgendwo und habe Englisch unterrichtet. Das war so für Freiwilligenarbeit oder für Flüchtlinge, was auch immer. Also ich bin raus, wollte andere Menschen kennenlernen und habe Englisch unterrichtet. Und dann dachte ich mir, okay, also dir macht Yoga mega Spaß. Du unterrichtest eigentlich gerne, wenn du frei bist, wenn du das machen darfst, was du machen möchtest, dann unterrichtest du. Und so kam es dann alles zusammen. Weißt? Dann hat sich das einfach so kristallisiert. Und was ich auch schon immer, immer, immer gerne gemacht habe, ist zu helfen. Das war auch immer manchmal auch zu exzessiv, auch viel dadurch kompensiert. Inzwischen ist das auch anders. Aber so hat sich das dann ergeben. Und ja, dann habe ich mich entschieden, dass ich das machen werde. Und dann habe ich das getan. Ja.
Ich finde es super inspirierend, wie du gerade deinen Weg dahin beschrieben hast, weil ich glaube, ganz oft entscheidet man sich ja auch für eine Ausbildung, weil man irgendwie denkt, dann ist man erst genug oder dann ist man irgendwie, entspricht man endlich dem Bild, dem man die ganze Zeit eigentlich entsprechen will. Und ja, wenn ich jetzt so dich gehört habe, dann muss ich auch mich selbst damals kritisch hinterfragen, wie ich damals meine Entscheidung getroffen habe. Aber umso wichtiger ist es eben zu zeigen, wie es sein kann. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es trotzdem gemacht habe, weil dort lernt man ja auch nochmal wahnsinnig viel für sich, über sich. Und auch als Lehrerin ist es ja immer noch eine ständige Persönlichkeitsentwicklung irgendwie.
Total.
Ja, erzähl doch mal, wo du aktuell unterrichtest, wie du dein Instagram-Format jeden Montagabend hast. Ja.
Also, ich befinde mich aktuell noch in einer sehr, sehr stressigen Übergangsphase. Ich versuche gerade wirklich Fuß zu fassen. Ich bin ja, wie gesagt, vor 2 Monaten von München nach Berlin gezogen. Und versuche hier tatsächlich gerade Fuß zu fassen. Und bevor ich hier nicht Fuß gefasst habe, sprich eine Wohnung für länger gefunden habe, kann ich auch nicht komplett durchstarten. So, das ist so aktuell, wenn man ganz offen sein möchte, meine Situation. Also ich befinde mich gerade zwischen zwei Welten. Ich habe Gott sei Dank so ein paar Reserven aus meiner damaligen Zeit auch und kann das auch ganz gut überbrücken. Aber ja, ich hänge irgendwie gerade so ein bisschen, ja, bin so zwischen zwei Stühlen, aber abgesehen davon, also bevor das ja, bevor das dann mal richtig losgeht, hoffentlich, mache ich halt eben das, was mir Spaß macht. Und das ist jeden Montag Yoga auf Instagram anzubieten. Das ist auch nicht, also das ist jetzt kein Yoga, was 1,5 Stunden geht, sondern es ist einfach ganz locker flockig, 1/2 Stunde, Montagabend meistens. Und das ist mir auch ein sehr, sehr großes Anliegen. Und ich hoffe, dass ich das auch weiter betreiben kann, weil ich weiß, dass viele dadurch Zugang zu Yoga finden und weil ich auch weiß, dass viele oder dass es auch einfach wichtig ist, Yoga accessible zu machen. Also es ist wahnsinnig wichtig, Yoga für alle zugänglich zu machen. Und das ist auch ein großer Punkt, was Inklusivität angeht. Also selbst wenn ich sage, ja, es ist for everybody, dann muss das nicht heißen, dass everybody auch Geld hat. Und ja, das ist immer ein Thema, über das man auf jeden Fall diskutieren kann und was auch zwei Seiten hat. Aber ich denke, das muss einfach drin sein, dass man 1/2 Stunde einfach jede Woche Yoga praktizieren kann und ja, kein Geld dafür in die Hand nehmen muss. Also man kann da immer auch was geben, aber es muss auf gar keinen Fall sein. Und das ist mir ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, weil ich weiß, dass gerade die Menschen, bei denen es finanziell auch einfach ja, drunter und drüber geht, wo wirklich auf den letzten Cent auch abgerechnet wird, die brauchen es, glaube ich, auch mit am meisten. Also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man einen harten Managerjob hat, dass man das dann auch nicht unbedingt braucht. Aber genauso brauchen es eben auch die Menschen, die wirklich, ja, wo es wirklich auch um jeden Cent geht. Und ich möchte auch die mit dabei haben. Und wenn es nur das ist, dass wir 1/2 Stunde ganz basic uns ein bisschen bewegen und ich die da ja, mit an die Hand nehme und ihnen dann Platz auch schaffe. Und das ist mir einfach sehr wichtig und deswegen tue ich das, was ich tue. Ja.
Genau. Und du bietest ja auch manchmal Offline-Yoga an.
Genau, genau. Also ich mache manchmal, es waren jetzt glaube ich 3-mal, habe ich mal angefangen, so Pop-Up-Yogas zu machen. Es gab schon 2 in Berlin und 1 in München. Das kam eigentlich eher von der Community. Also ich habe, also es ist schon, ich habe schon meine Pläne und ich habe auch so meine Vision, aber vieles kommt dann tatsächlich auch von der Community, dass sie sagen, oh Sophie, kannst du es nicht mal bitte live vor Ort anbieten? Wir brauchen das so dringend. Also es war tatsächlich so. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich bin gerade mit meiner Ausbildung fertig, was soll ich denn dem jetzt erzählen? Und dann, ja, dann war das tatsächlich so, dass wir das in Berlin das erste Mal im Schlossgarten in Charlottenburg gemacht haben. Und es war Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt, weil ich mir dachte, komm, also mehr habe ich, kann ich, ich muss die auch irgendwie erreichen und ne, auch alle so einen Blick haben. Und es waren dann irgendwie, ja, musste es dann tatsächlich begrenzen, weil die Nachfrage dann auch ja, ganz, ganz gut war. Und das war so schön. Und man hat einfach währenddessen gemerkt, wie einfach jeder und jeder so sein durfte, wie sie sein wollte. Und das ist immer auch was, was dann immer gefragt wird, so, Sophie, muss ich dick sein, um bei dir mitzumachen? Sag ich immer, nein, du darfst auch schlank sein, du musst nicht dick sein, um bei mir mitzumachen. Und das ist halt so schön, weil einfach sehr viele verschiedene Körpertypen auch dabei waren, auch sehr schlanke, wo es einfach darum geht, einfach diesen Raum zu haben und dieses nicht beurteilt zu werden und einfach einen Raum für Körper, wo es egal ist, ob du jetzt der Norm entsprichst oder nicht. Und das wird so gebraucht. Es gibt, ich weiß nicht, wieso das nicht mehr machen. Also es wird so, so, so gebraucht. Und dann wird mir auch manchmal auf Instagram geschrieben, also off topic, aber dann wird mir auch manchmal auf Instagram geschrieben, ja Sophie, also ich bin auch dick und ich überlege auch, ob ich eine Yogalehrerausbildung machen soll, aber ich traue mich noch nicht und ich bin dann so richtig so, doch, du kannst es und du schaffst es und wir brauchen das und ne, also es wird sehr gebraucht und so hat sich das dann eben entwickelt, dass ich das dann jetzt ein paar Mal sporadisch im Park bei Sonnenschein angeboten habe und ja, es war sehr schön.
Ja. Ist dieser, ja, dein Instagram-Name verrät es ja schon so ein bisschen, ist dieser Safe Space auch das, was du dir so als längerfristige Vision wünschen würdest?
Ja, ich denke schon. Also, es kann sich immer anders entwickeln, aber ich denke, dass das so das Keyword ist und auch, ja, Ich glaube, also wie gesagt, was du ja vorher auch meintest, Yoga ist ja auch außerhalb der Matte. Außerhalb der Matte sollte man, ja, findet Yoga auch statt. Und ich glaube, dass diese Safe Spaces oder diese, ja, sicheren Räume, wo man einfach nicht verurteilt wird oder beurteilt wird oder wo man einfach nur sein kann, im Idealfall, ja, also in meiner Idealwelt bräuchte es so einen Raum gar nicht. Es ist eigentlich traurig im Endeffekt, dass ich das machen muss. Und das ist eigentlich meine Idealvorstellung, dass die komplette Welt, mal ganz naiv, ein Safe Space ist, und zwar für alle Menschen. Und ich glaube, dass das vielleicht irgendwann irgendwie möglich sein wird. Und bis dahin braucht es eben diese Räume, wo man einfach, ja, man selbst sein kann oder sich selbst entdecken kann, sich selbst finden kann und einfach nur existieren kann, ohne jetzt irgendwas machen zu müssen, ohne irgendwas leisten zu müssen, ohne irgendwie gerade Mutter sein zu müssen, ohne irgendwie arbeiten zu müssen, ohne gerade sein Examen schreiben zu müssen, einfach nur, wo man einfach nur als Mensch existieren darf und sich selbst, ja, entdecken kann oder auch nicht. Oder einfach nur atmet. Also, und ja, das ist ganz, ganz, ganz essentiell.
Ja, von diesem Tun ins Sein kommen, auf
Genau,
jeden Fall.
ja.
Was würdest du anderen Yoga-Lehrern mitgeben, gerade auch solchen, die vielleicht ja irgendwie noch nicht es geschafft haben, alle zu erreichen?
Ich glaube, bleibt trotzdem authentisch. Also wenn euer Yoga nicht das ist, wenn ihr keine Lust habt, es inklusiv zu gestalten, dann macht es auch nicht. Nur weil es gerade gebraucht wird. Also es bringt nichts, wenn man sagt, ah ja, it's for everybody, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Und eigentlich habe ich keinen Plan und eigentlich will ich das gar nicht. Dann lass es lieber sein. Also das muss ich leider ganz klar so sagen, weil das dann doppelt schlimm ist. So, was ich mir eigentlich von Yoga-Lehrern und Lehrerinnen und eigentlich allen so ein bisschen mehr wünschen würde, ist dieses, ja, Yoga ist Licht und Liebe und alles, und das ist auch alles, ja, schön. Aber wir leben trotzdem in einer Welt, und in dieser Welt passieren Dinge, und in dieser Welt passieren auch politische Dinge. Und es ist ein Privileg, wenn man das voneinander trennen kann. Das muss man einfach auch so sagen. Und was ich mir wünsche, ist, dass sich ein paar oder dass sich so viele wie möglich auch positionieren, wenn irgendwas Politisches stattfindet, wenn Menschen aus der Yoga-Szene vielleicht Dinge tun, die, ja, also sagen wir es mal klipp und klar. Zum Beispiel die Demo in Berlin, müssen wir nicht um den heißen Brei reden, wo es dann einfach dazu kam, dass viele aus der Esoterik-Branche oder aus der Yoga-Szene dann einfach mit Rechtsextremen in Berlin demonstriert haben. Auch wenn die 100 Meter weiter waren, die Rechtsextremen, und nicht direkt neben dir waren, dann bist du trotzdem ein Teil davon gewesen, weil du da mitgelaufen bist. Und wenn ich dann am nächsten Tag in Social Media schaue und sich einfach niemand dazu, auch von den großen Influencern, aber auch von kleinen, also ist ja wurscht im Endeffekt, wir sind alle Menschen, da irgendwie positioniert und sagt, ja, okay, vielleicht bin ich jetzt nicht mit der Regierung d'accord und vielleicht finde ich die Corona-Maßnahmen auch nicht alle toll. Aber mit Rechtsextremen da irgendwie mein Ding zu machen, irgendwie ist da vielleicht eine Grenze überschritten. So, das sind so die Sachen, das ist einfach ein Privileg, wenn du dich da nicht positionierst und wenn du da auch nicht eine klare Aussage treffen musst. Und ja, das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen, dass man versteht, dass man innerhalb dieser Welt, innerhalb dieser politischen Welt Yoga macht und dass man das nicht voneinander trennen kann.
Ja, Yoga ist politisch, wie alles politisch ist und wirklich Grenzenlosigkeit. Und ich meine, Yoga heißt ja auch Verbindung. Und ja, aber Verbindung hört da auf, wo ja Intoleranz anfängt, wo Leute anfangen, nicht mehr Licht und Liebe zu sein und offen zu sein für alles.
Ja,
Dank,
total.
danke nochmal für dieses klare Statement.
Ja, muss sein. Also muss sein. Es muss einfach sein. Also es gibt es gibt wirklich Grenzen. Die gibt es wirklich. Und es gibt Menschen, die da sehr, sehr, sehr darunter leiden. Und wenn, das ist ja immer genau das. Man sagt immer, ja, das sind ja nicht viele und ja, die Mehrheit ist ja quasi, ist ja noch klar bei Sinn, sagen wir es mal so. Ja, aber wenn diese Mehrheit ruhig ist oder so tut, als ob das nicht passiert oder das einfach übergeht, dann hilft das auch nichts. Und ja, wir müssen einfach alle zusammen den Mund aufmachen und ja, dagegen auch einfach ja, uns positionieren. Und das ist, ja, es muss sein. Fertig aus. Punkt.
Ja, wenn man nicht, sorry, du hast Punkt gesagt, aber jetzt sage ich doch noch einen Satz dazu. Nee, einfach still dabei stehen ist zu wenig. Also da bist du ja immer noch Teil davon. Es braucht eine klare Abgrenzung und ja, ein klares Standing auf jeden Fall.
Ist ja das Gleiche wie, sorry, da muss ich jetzt auch, ich könnte echt drüber, also das ist ja das Gleiche wie mit dem ganzen Rassismus-Thema. Es ist einfach, wenn du nichts machst, dann bist du Teil des Problems. Und du wirst erst Teil der Lösung, wenn du dich wirklich aktiv dagegen stellst und wenn du wirklich aktiv dir bewusst wirst und wenn du verstehst, aha, ich bin Teil des Problems, ich muss jetzt aktiv was machen. Das ist genau das Gleiche, bloß in, ja. Also, das ist sehr, sehr angenehm und es ist sehr, also sagen wir es mal so, es ist verdammt hart, das zu tun. Es ist verdammt schmerzvoll teilweise auch, sich bewusst zu werden, in was für ein Privileg man auch badet. Das ist einfach sehr, ja, das kann unangenehm sein, aber das muss es uns wert sein, weil es einfach Menschen gibt, denen es richtig dreckig unter diesem System geht. Und dann können wir ja auch versuchen, ja, da ein bisschen zumindest dagegen anzuarbeiten oder ja, nicht nur ein bisschen, auch viel, aber ja, genau.
Ja, unser Schmerz bei der Auseinandersetzung ist nötig, um den viel, viel größeren Schmerz des täglichen genau. drunter Leidens ja, dagegen anzugehen, auf jeden Fall.
Genau. Ja.
Okay, jetzt habe ich noch eine leichtere Frage, weil wir sind jetzt ja. gerade schon in Berlin. Ja, wieso bist du nach Berlin gezogen?
Weil ich Lust hatte. Tatsächlich, ich war, okay, sagen wir es mal so, ich war schon immer ein großer Berlin-Fan. Ich habe letztes Jahr auch aufgrund meiner Arbeit noch in der anderen Welt, habe ich auch in Berlin gewohnt, im Wedding und fand es sehr, sehr passend und ja, ich mag Berlin einfach sehr gerne und deswegen, also abgesehen, dass mein Freund hier wohnt, aber ich bin auch sehr, sehr gerne in Berlin, immer schon und dachte mir, let's do it.
Ja. Ja, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo das Podcast-Interview rauskommt, hast du schon lange eine Wohnung gefunden.
Danke.
Ja, vielen Dank schon mal, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir auch ja, dann kein Blatt vor den Mund genommen haben, sondern irgendwie, ja.
Danke.
Ja, danke, dass du da warst. Und
ja, ich danke dir. Danke für die Plattform, danke auch für deine Arbeit. Du bist da ja auch sehr, ja, voll dabei. Finde ich richtig, richtig stark. Du bist da ja richtig am Content produzieren. Auch ich denke mir da manchmal, ich folge dir auch auf Instagram, denke ich, ja, wie schafft sie das alles? Wann macht sie das alles?
Das frage ich mich tatsächlich auch oft.
Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welcher Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter @kerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.